Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 143. Folge unseres Podcasts.
Nicht allzu oft bekommen wir die Möglichkeit, dass wir tatsächlich in unserem Podcast mal die Chance nutzen dürfen, dass ein Kapitän sich die Zeit nimmt. Und heute haben wir das Glück, zum ersten Mal wirklich Kapitän Ulf Wolter bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Herr Wolter, ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's sehr gut. Erstmal auch ein herzliches Willkommen von mir, liebe Gäste. Ich freue mich über die Einladung und ich freue mich, dass ich hier heute sein darf.
Wir freuen uns ganz besonders, denn wir wissen ja, Sie sind unfassbar viel unterwegs und eigentlich fast permanent gefühlt an Bord. Immer wieder liest man, Ulf Wolter ist gerade in der Antarktis, Ulf Wolter ist gerade in der Arktis. Ich glaube, jetzt geht es auch bald los zu den großen Seen, wenn ich richtig informiert bin. Ein wirklich aufregender Job und deswegen vielen Dank für die Zeit schon mal im Vorwege. Und wir sind gespannt, was wir heute alles erfahren. Vielleicht vorab erstmal für diejenigen, die noch nicht mit Hapag-Lloyd gefahren sind, an Bord waren. Vielleicht mögen Sie sich ganz kurz einmal vorstellen. Wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, mein Name, wie gesagt, ist Ulf Wolter und ich habe meine Wurzeln auf der Elbinsel Krautsand. Ich bin Insulaner. Für diejenigen, die Krautsand nicht kennen, ganz kurz zur Erklärung, ich bin Niedersachse, das liegt also grob gesagt zwischen Stade und Cuxhaven und auf Krautsand leben etwa 300 Menschen. Dort am Elbestrand bin ich groß geworden, aufgewachsen, habe in Stade dann Abitur gemacht und anschließend darauf aufbauend habe ich eine Ausbildung gemacht zum Schiffsmechaniker und später dann in Hamburg Nautik studiert mit dem Ziel, das große Patent zu absolvieren. Und dann bin ich angeheuert als dritter Offizier und dann geht man langsam die Leiter hoch, zweiter Offizier, erster Offizier bis hoch zum Kapitän. Erst bin ich gefahren für eine Containerreederei und dann kam später der Wechsel hin zu den Kreuzfahrtschiffen zu Hapag-Lloyd Cruises und da war mein erster Einsatz 1996.
Wahnsinn, ja, das ist spannend und manchmal merkt man, wie klein die Welt ist, Stade, und ich glaube, wir waren beide auf dem Vincent-Lübeck-Gymnasium und haben unser Abitur dort gemacht. Krautsand kenne ich natürlich auch gut, Verwandtschaft in Dornbusch und in Drochtersen, direkt um die Ecke, und Krautsand kann man heutzutage schön Urlaub machen, insofern ist natürlich immer die Elbe und das Wasser schon in Sichtweise gewesen, direkt vor der Tür. Ist das vielleicht einer der Beweggründe oder was sind die Beweggründe, warum Sie Kapitän werden wollten? Gab es in der Familie schon irgendwie Kapitäne oder Seefahrer? Wie kam es dazu?
Die Elbe ist sicherlich prägendes Element, da wo man aufwächst, das ist ganz klar so. Wobei bei mir natürlich auch noch entscheidend war, ich komme aus einer reinen Seefahrerfamilie. Mein Vater war Kapitän, mein Großvater und mein Urgroßvater, das waren alles Reeder, Kapitäne, die auch eigene Schiffe hatten. Und das prägt natürlich. Ich bin seit frühester Kindheit schon zur See gefahren. Mein Vater hat die Familie mitgenommen, meine Mutter, meine etwas ältere Schwester und ich natürlich. Schon vor der Schulzeit sind wir immer mitgefahren auf den Schiffen. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Und wie soll ich sagen, am Ende hat man eigentlich gar keine andere Chance, als zur See zu fahren. Und so war es bei mir dann auch. Dann ist die Entscheidung nach der Schule auch relativ schnell rund geworden, zu sagen, okay, ich fahre zur See. Mhm. Und dann war die logische Konsequenz, dass ich eine Ausbildung mache zum Schiffsmechaniker. Mhm. Und mein Vater natürlich voller Hoffnung, dass ich die familieneigene Reederei übernehmen würde, um dann diese Tradition auch fortzusetzen. Dem bin ich leider nicht nachgekommen. Oder was heißt leider? Es gibt Fügungen im Leben. Und das war auch so eine. Nachdem ich mein Patent gemacht hatte, wollte ich erst einmal die Welt sehen und bin auf einem großen Containerschiff unterwegs gewesen, habe dann die Welt bereist. Wir sind gefahren von der Westküste Südamerikas rüber nach Neuseeland, Australien, immer hin und her. Damals war ich der Jüngste an Bord und das hat nicht meine Erfüllung gefunden. Und dann war ich schon ein bisschen am Zweifeln, ob ich den richtigen Weg gegangen bin. Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, weil die Reederei mich nicht länger beschäftigen konnte. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen auf der Bremen von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das für mich bedeutet. Und bin dann erstmal ins nächste Reisebüro gegangen und habe mir einen Katalog geholt und war dann beeindruckt, wo die überall hinfahren und dachte mir, okay, das könnte was für mich sein und habe mich dann tatsächlich auf die Stelle beworben, musste dann allerdings vorher nochmal zum Friseur und hatte ziemlich lange Haare. Das musste auf Maß gebracht werden und dann habe ich dort vorgesprochen, habe den Job bekommen und das war auch ein Schlüsselerlebnis, bin dort eingestiegen im Sommer 96 und dort auch haften geblieben. Dort ist meine Liebe zur Expedition, zur Kreuzfahrt gewachsen und hat sich bis heute dann auch fortgesetzt.
Und das merkt man, wenn man mit Kapitän Ulf Wolter an Bord ist, man merkt diese Liebe. Das ist Gänsehaut, das ist immer so viel Emotion, die bei diesen Expeditionsreisen dann auch von Ihnen rüberkommen. Die Gäste schwärmen, wir schwärmen alle dafür. Und toll, dass das so aufrechterhalten bleibt. Wir haben ganz kurz eben schon über den Weg gesprochen, über Stade, über das Abitur. Ist denn ein Abitur vielleicht für alle, die sich auch interessieren, mal Kapitän zu werden, ist denn Abitur mittlerweile die Voraussetzung, um Kapitän zu werden? Oder wie ist der klassische Ausbildungsgang?
Also bei mir war es förderlich, mit Fachhochschulreife oder bei mir Abitur. Mussten man damals noch eine Ausbildung absolvieren. Das braucht man heutzutage nicht mehr. Da reicht ein Praktikum und dann können Sie anschließend das Studium aufnehmen. Und ich musste damals, wie gesagt, noch die Ausbildung machen zum Schiffsmechaniker und habe dann in Hamburg studiert an der Rheinwildterrasse und die Ausbildung heißt dann Schiffsbetriebsingenieur für Seeverkehr mit einem Diplomabschluss und dann geht man langsam die Leiter hoch. Man fängt also erstmal als dritter oder zweiter Offizier an, sammelt Fahrzeit und bekommt dann das Patent ausgehändigt, die Befähigung als erster Offizier zu fahren, beziehungsweise als Kapitän. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Beförderung und auch des Willens. Also für mich war es auch immer klar, das erklärte Ziel, ich möchte Kapitän werden, auch in den Genen ein bisschen vorgegeben vermutlich. Und das hat dann auch entsprechend bei mir geklappt. Also mein erster Einsatz für die Kreuzfahrer war ja damals auf der Bremen. Dann kam die alte Hanseatik. Dann habe ich die alte Europa noch kennengelernt und die jetzige Europa mit in Dienst gestellt, aus Helsinki geholt. Das waren prägende Jahre. Ich war auf unterschiedlichsten Schiffen unterwegs. Ich habe das erste Eis gesehen. Ich habe die Tropen gesehen, die Welt kennengelernt und war davon begeistert und dann bin ich auch mittlerweile leitender Offizier gewesen, also 3,5 Streifen und vor nunmehr 20 Jahren bin ich Kapitän geworden.
Und bis heute geblieben.
Und bis heute geblieben und
mit
immer wieder
Herz und Seele.
Ganz genau und viel erlebt, Expedition, klassische Kreuzfahrt, Europa 2 waren auch prägende Jahre von 2013 bis 2019. Und dann war auch der Reiz, wieder da zurück in die Expedition zu gehen. Es ist ja bekannt, Hapag-Lloyd hat dann die neue Expeditionsklasse auf Stapel gelegt und dafür habe ich mich dann beworben und bin seit 2019 Oktober auf der Hanseatic Inspiration unterwegs. Das ist mein Schiff.
Ihr Schiff, ja. Ein sehr schönes Schiff, kann ich immer nur ja, nochmal bestätigen. Die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, sind natürlich spannend, das auch mal so zu hören, wie der Werdegang ist, bis man dann ja, bei Hapag-Lloyd auf diesen wunderschönen Schiffen fahren kann. Das ist natürlich auch toll, dass es so ein bisschen ja, divers ist, dass man auf eine klassische Kreuzfahrt mit den besten Kreuzfahrtschiffen der Welt, mit der Europa und Europa 2 gehen kann, aber auch wieder sagen kann, ich wechsle wieder mehr in den Expeditionsbereich. Das macht natürlich auch ein bisschen Abwechslung oder Vielfalt für Sie letztendlich aus. Gibt es denn irgendeinen Ort, an dem Sie noch nie gewesen sind?
Da gibt es sicher noch viele. Und ich denke, entscheidend bei mir ist auch, ich bin neugierig, immer auf neue Destinationen. Das macht meinen Beruf auch aus und gerade die Expedition lebt davon. Und jetzt freue ich mich besonders auf meinen nächsten Einsatz auch. Da geht es für mich nach Milwaukee im nächsten Monat und auf den großen Seen war ich noch nie. Das ist ja auch das Besondere. Die neue Expeditionsklasse hat ja ein Alleinstellungsmerkmal. Sie passen durch die Schleusen, können den St. Lorenz-Seeweg hochfahren, passen durch die Schleusen und können dann die großen Seen, die fünf großen Seen bereisen. Das kenne ich noch nicht. Das ist für mich wieder etwas Neues und darauf freue ich mich dann ganz besonders. Aber es gibt natürlich auch viele andere Regionen noch, die mir fehlen. Leider ist jetzt ja auch, die Gründe sind bekannt, Russland weggebrochen.
Die russische Arktis insbesondere, schade drum, Franz Josef Land.
Genau, mir fehlt auch noch die legendäre Nordostpassage. Mhm. Die hätte ich natürlich auch gerne noch gefahren und ich kenne sehr gut Kamtschatka und die Tschuktschen-Halbinsel. Auch ein tolles Fahrtgebiet, Expeditionsfahrtgebiet, was ich sehr liebe auf der Nordhalbkugel. Ja, und was mir auch noch fehlt in den polaren Gebieten, das ist die legendäre Halbumrundung der Antarktis.
Ja, die ja wieder im Winter angeboten wird, allerdings mit der Spirit.
Ganz genau. Mhm. Und im Jahr drauf ist dann die Hanseatic Inspiration dran, dann kommt die Semizirkum von Ushuaia nach Südneuseeland.
Ja, dann drücken wir die Daumen, dass vielleicht Sie dann wieder an Bord sind. Das wäre ja schön.
Ich arbeite dran.
Also es ist spannend, das zu hören, denn man denkt ja immer so jemand wie Sie, der schon so viel gereist ist und den man so oft an Bord getroffen hat, der muss ja eigentlich schon überall gewesen sein. Und jetzt höre ich gerade große Seen. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass Sie da noch nicht waren. Ich muss einen kurzen Exkurs machen. Wenn Sie mit der Inspiration durch die Schleusen fahren, das ist ja eine nautische Herausforderung, oder?
Das ist ein nautischer Leckerbissen. Mhm. Sie fahren ja den St. Lorenz-Seeweg ganz normal hoch und normalerweise ist in Montreal Schluss. Mhm. Und dann beginnen ja die Schleusen und die Schiffe sind so gebaut, dass sie genau in diese Schleusen reinpassen. Also zu beiden Seiten ist nicht viel
genau.
Platz. Und das Entscheidende dabei ist, dass dort nichts übersteht am Rumpf. Mhm. Also die Hanseatic Spirit und die Hanseatic Inspiration haben keine Nocken, also der Außenfahrstand, der übersteht, sondern die sind in diesem Fall einklappbar. Mhm. Und dann passt das Schiff sozusagen genau in die Schleusen hinein. Und das ist in der Tat für einen Seemann ein nautischer Leckerbissen. Und wir reden in diesen Schleusen auch zum Teil über einen Hub von etwa 12 Metern, wo es hoch oder runter geht. Und das ist natürlich auch spannend für die Passagiere zu sehen, wie das Schiff da langsam reinfährt in die Seen oder wieder runter. Also ich bin sehr gespannt auf meinen nächsten Einsatz.
Und für alle Hörer, die schon mal bei Hapag-Lloyd, herrscht ja in den meisten Fällen, wenn nicht gerade irgendwie viel Seegang ist oder irgendwelche anderen, viel Eis, gibt es ja immer die Situation, dass man auch eine offene Brückenpolitik hat. Und wenn Sie sich dann schon mal vielleicht auf der Brücke bewegt haben, umgesehen haben, sehen Sie ja, mit welchem kleinen Joystick die Kapitäne tatsächlich mehr oder weniger lenken. Also es ist unvorstellbar, sich jetzt diese Schleusen mit dem kleinen Joystick da durchzumanövrieren. Das muss ein Highlight sein. Also wenn Sie noch nichts vorhaben, finden wir bestimmt noch einen Platz in diesem Sommer. Kommen Sie mit, es ist wirklich ein Leckerbissen, definitiv.
Ganz genau. Und dann wollen wir zum Herbst auch nochmal eintauchen in die großen Seen zum sogenannten Indian Summer. Auch etwas ganz Besonderes. Und Ja, wir freuen uns darauf.
Ja, ein definitiv Highlight und das können wirklich nicht viele Schiffe machen. Und dann eben in gewohnter, ja, par excellence im Segment, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wissen, wir sind zu Hause angekommen mit den Standards, die sie an Bord haben, die tollen Restaurants auf den neuen Expeditionsschiffen, 3 Stück an der Zahl. Ja, das wird mit Sicherheit eine großartige Reise und ein einzigartiges Erlebnis. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Sie noch nicht gemacht haben. Aber was waren denn die schönsten Kreuzfahrten, die Sie bisher, die Region, die Sie bereist haben und warum?
Also, für mich ist auch entscheidend, Destinationen immer mal wieder zu besuchen. Also, wenn man lange nicht mehr in der Südsee war, freut man sich natürlich auch, da mal wieder hinzukommen, weil es wieder so schön war. Dasselbe gilt für die polaren Gebiete. Wenn ich vielleicht einige Jahre nicht auf Spitzbergen war, dann freue ich mich, das mal wiederzusehen, auch Veränderungen zu sehen. Es gibt natürlich auch Veränderungen, die nicht nur positiv sind, aber das ist noch ein anderes Thema. Und wo ich auch immer für zu haben bin, ist Premieren. Premieren, das erste Mal mit einem Schiff irgendwie irgendwo hinzukommen. Zum Beispiel, wenn ich an den Gambia River denke, da waren wir damals mit der Hanseatic. Das erste Schiff, was jemals da hochgefahren ist, das war natürlich Abenteuer pur. Überall gab es sehr herzliche Empfänge und das hat für mich auch immer wieder seinen Reiz. Seinen Reiz hat auch, wenn ich zurückdenke an die Corona-Zeit, als wir wieder anfingen, auch hier in der Heimatregion zu fahren in Nord- und Ostsee.
Das waren tolle Reisen.
Das waren tolle Reisen, weil es auch Ziele im Fahrplan hatte, wo man sonst normalerweise nicht hinkommen
Ja,
würde. Und
kleine
reizvolle Ziele
Inseln.
auch, wo wir dann auch unseren Joker ausspielen konnten, unsere Zodiacs zum Einsatz bringen, schwimmen in der Ostsee im Sommer. Das macht man ja sonst nicht, weil wir sonst überall in der Welt unterwegs sind. Und da haben wir einfach auch in der Heimatregion nach attraktiven Destinationen gesucht und auch gefunden.
Und was haben wir für einen Spaß gehabt und gelernt? Ich kann mich daran erinnern, Herzmuschelrennen auf Borkum im Wattenmeer mit den Gästen. Es war also Expedition pur und das in der eigenen Heimat. Wir haben so viel über das Wattenmeer gelernt und das, obwohl man es eigentlich vor der Tür hat. Ja, es waren tolle Reisen, definitiv. Wie gefallen Ihnen denn die neuen Expeditionsschiffe, wenn man jetzt vergleicht? Sie kennen natürlich auch die alten, die alte See, also die alte Bremen, die alte Hanseatic. Und dann kamen 3 neue. Was gibt es für Veränderungen? Wie gefällt Ihnen das?
Also da muss man einfach sagen, die neue Expeditionsklasse ist eine logische Weiterentwicklung der alten Bremen und Hanseatic, die ja auch tolle Expeditionsschiffe waren, natürlich ein bisschen auch in die Jahre gekommen. Und dann ist es ganz klar, man muss den Weg in die Zukunft denken und das wurde auch konsequent umgesetzt. Und dabei sind 3 sehr schöne Schiffe auch herausgekommen. Und für mich als Seemann sind die natürlich auch auf dem technisch neuesten Stand, was den Antrieb angeht. Und wir haben natürlich auch viel für die Umwelt gemacht, um da auf dem neuesten Stand zu sein. Und das sind so die entscheidenden Punkte auch. Und da freue ich mich. Und es ist eine große Ehre, auf diesen Schiffen auch unterwegs sein zu dürfen.
Ich glaube auch, es ist zum einen, wie Sie haben es schön formuliert, es ist eine Weiterentwicklung tatsächlich. Und auf der einen Seite steht natürlich so ein bisschen auch die Nachhaltigkeit klar im Vordergrund. Das merken wir in der Inneneinrichtung, das merken wir aber eben auch bei den Antrieben. Und ja, ich persönlich finde, wir haben noch mehr schöne öffentliche Bereiche, wo man sitzen kann, wo man noch besser die Natur beobachten kann. Ich finde auch, es ist eine ganz, ganz gelungene Abwechslung und ja, ein Fortschritt letztendlich, der vielleicht auch dringend notwendig war.
Absolut.
Ja, absolut. Ja, Achtung, liebe Hörer. Wir haben uns noch mal überlegt, wir würden gerne noch von Ihnen ein spannendes Erlebnis haben und Seemannsgen oder Seemannsgarn, ob es erfunden ist oder nicht, erfahren Sie vielleicht dann erst, wenn Sie ihn an Bord treffen, liebe Hörer. Aber wir hätten jetzt gerne noch einmal von Ihnen, Herr Wolter, ein spannendes Erlebnis, was Sie in den Jahren hatten und woran Sie uns teilhaben lassen. Ob es alles so stimmt? Wissen wir natürlich.
Die Frage bleibt natürlich, aber da habe ich noch ein nautisches Erlebnis mitgebracht. Und zwar ist mir das passiert mit der Hanseatik, und zwar vor der magischen Insel Pitcairn. Dann noch an einem Freitag, den 13. Und zwar beim Hieven des Ankers, sagt der Matrose vorne auf der Back stehend auf einmal übers Walkie-Talkie: "There's a knot in the anchor chain." Da ist ein Knoten in der Ankerkette. Und der leitende Offizier und ich, wir gucken uns an und denken: Was hat er jetzt? Das kann nicht sein. Und da sage ich: Alex, geh mal auf die Back, schau mal, was da los ist. Und der leitende Offizier geht dann nach vorne aufs Vorschiff, guckt über die Verschanzung, guckt über die Reling und kriegt kaum einen Satz raus. Da ist wirklich ein Knoten in der Kette. Und das war also kein Aprilscherz. Und dieser Knoten hat dazu geführt, dass wir den Anker nicht mehr richtig rein kriegen konnten, einhieven konnten durch die Klüse, das ist diese Röhre, wo der Anker dann in die Tasche geht. Das heißt, wir haben den Anker so weit es geht hochgeholt und der baumelte gerade so über der Wasserlinie, so dass wir erstmal losfahren konnten. Wir hatten dann Glück im Unglück. Es war spiegelglatte See und wir sind dann erstmal losgefahren. Das nächste Ziel war eine abgelegene Insel. Ducie heißt die, in der Nähe von Pitcairn, Ducie Island. Und wir haben auch diese Zeit gebraucht, zu überlegen, was machen wir denn
Wie
jetzt
kriegen wir den
eigentlich?
Knoten da wieder weg?
Die einfachste Lösung wäre gewesen: Okay, wir geben den Anker auf und flexen die Kette durch, dann ist der Anker weg. Aber das will man natürlich nicht.
Nein, nein.
Und mir war auch kein anderer Fall bekannt von Kollegen, die mal erzählt haben: Okay, wie hat man Knoten in der Ankerkette? Und wir haben uns dann natürlich auch überlegt, wie kam der denn da eigentlich rein? Wie funktioniert denn das? Und ich habe auch, wir hatten natürlich Verzögerung bei der Abfahrt, den Gästen das mitgeteilt und das war natürlich das Thema an Bord, Knoten in der Ankerkette, was machen wir jetzt und wie ist das passiert und ist die Reise jetzt zu Ende und so weiter und so fort. Gut, wir haben die Nacht genutzt, uns Gedanken gemacht und waren dann am nächsten Tag im Schutze von Ducie, haben wir uns daran gesetzt und haben es auch durch harte Arbeit wirklich geschafft. Wir haben bestimmt 6 Stunden gebraucht, um den Knoten da wieder rauszukriegen. Wir haben den Anker nicht aufgegeben und alle Beteiligten waren natürlich dann die Helden, die das geschafft haben. Und es wurden auch Fotos von diesem Knoten gemacht. Das Interessante war ja auch noch, kein Gast konnte das fotografieren, weil die Back war gesperrt und über die Reling gucken konnte auch keiner. Und das war nachher das meistverkaufte Foto
An
dieser
Bord.
Reise an Bord.
Vergisst man ja niemals.
Niemals Knoten in der
Knoten in der
Ankerkette.
Ankerkette. Ja, liebe Hörer, Ob das wirklich stimmt und wo diese ominösen Inseln liegen, erfahren Sie bestimmt, wenn Sie ihn an Bord einfach nochmal ansprechen. Lieber Herr Wolter, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit und liebe Hörer, Ihnen auch vielen Dank für die Zeit und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Machen Sie es alle gut.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.